Verbrechen. Der Podcast.
Folge 4 der neuen Staffel Krone Verbrechen. Wieder mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Und ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Der heutige Fall ist ganz anders gelagert als der letzten Folge. Ging es damals um einen Mörder, der seine Opfer regelrecht massakriert hat? Geht es hier um einen ziemlich biederen Menschen, Martina? Es geht um einen Fall, der auch eine Pflegedebatte losgetreten hat. Es geht um einen Mann, der seine eigenen Eltern aus Überforderung, sagen wir jetzt mal, ermordet hat. Wir sind am 3. Jänner 2017 und dieser Mann in Berchtoldsdorf in Niederösterreich fasst einen völlig irren Entschluss. Was passiert?
Also dieser Mann hat dann nachher im Verhör gesagt, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Seine Gedanken sind dauernd nur gedreht und er hat sich nur um seine Eltern Gedanken gemacht. Seine Eltern schwer pflegebedürftig. Er ist mit dieser ganzen Situation nicht mehr zurechtgekommen. Und er hat gesagt, er hat dann so eine Art Tunnelblick bekommen in dieser Verzweiflung, in diesem ganzen Drama, das sich ja schon, wie wir dann später auch besprechen werden, schon lange Zeit hingezogen hat. Und hat dann einen Baseballschläger geholt und hat seine beiden Eltern in ihren Betten erschlagen. Nach der Tat hat er sofort bei der Polizei angerufen, er hat gesagt, ich habe meine Eltern umgebracht, bitte kommen Sie, nehmen Sie mich fest.
Es gibt nichts in der Welt, was einen Mord oder einen Totschlag entschuldigen könnte. Aber dieser Fall ist schon sehr, sehr besonders, weil er zeigt, wie überfordert man von gewissen Situationen sein kann. Was ist die Geschichte des Gerhard P.? Wie kam es so weit, dass er wirklich diesen Entschluss gefasst hat?
Also man muss sich wirklich seine ganze Lebensgeschichte anschauen. Das ist ja sehr interessant. Er war halt immer sein ganzes Leben lang, muss man sagen, wirklich ein Schlucker, der auf eigene Bedürfnisse kaum Rücksicht genommen hat und eigentlich alles, was er kann, in den Dienst seiner Familie gestellt hat. Also er ist aufgewachsen in diesem Haus in Berchtoldsdorf, das eben das Haus seiner Eltern war. Da hat er von Kindheit an schon gelebt. Gemeinsam mit seinen zwei Schwestern. Es war aber so, dass die ganze Familie gehörlos war, alle außer ihm. Mhm. Also der Vater war gehörlos, die Mutter, beide Schwestern. Natürlich konnten die alle die Gebärdensprache und die Mädchen haben auch Schulausbildungen gute gemacht, Eltern gearbeitet. Aber es war trotzdem so, dass er natürlich so irgendwie wie das Sprachrohr nach außen war oder gewisse Dinge immer organisieren musste für die Familie, weil es einfach war, weil er halt reden konnte. Das wurde natürlich mit steigendem Alter immer mehr und mehr. Er hat da wirklich viel, muss man auch sagen, aufgebürdet bekommen. In seiner Jugend, also wo andere Burschen in die Disco gehen oder mal Mädchen kennenlernen oder irgendwie einfach herumziehen, hat er sich eigentlich nur um seine Eltern, um seine Schwester gekümmert und hat halt alles irgendwie mitgemacht mit ihnen, weil es haben sich die Eltern auch sehr viel um ihre Eltern, also um die Großeltern gekümmert, als die schon sehr krank waren. Da war er immer mit dabei. Also er war bei allem, in all diese Dinge war er eigentlich total einbezogen. Er hatte eigentlich keine wirkliche Jugend, im Gegensatz sogar zu den Schwestern, die ja ein relativ normales Leben geführt haben, weil die ja nicht so quasi benutzt wurden, unter Anführungszeichen. Das ist aber auch entstanden, also er hat seine Eltern abgöttisch geliebt, hat für sie alles gemacht, hat auch seine Schwestern abgöttisch geliebt und hat halt geglaubt, dass er immer funktionieren muss. Er hat schon auch gearbeitet, also er ist ein ganz fleißiger Mensch, bei den ÖBB gearbeitet, pünktlich zum Dienst gekommen und sein Leben hat halt wirklich immer nur daraus bestanden, dass er arbeiten geht, nach der Arbeit heimkommt, dann alles irgendwie macht, was die halt nicht tun können. Und diese Situation wurde halt im Laufe der Jahre schlimmer, als es den Eltern dann schlecht gegangen ist.
Abgesehen davon, dass die Schwestern und die Eltern gehörlos waren, warum mussten die Eltern eigentlich so intensiv von ihrem Sohn, dem Gerhard B., gepflegt werden? Was waren die Grunderkrankungen sozusagen?
Ja, das war halt auch das Alter. Also man muss sagen, zum Zeitpunkt ihres Todes war der Vater 86, die Mutter 76. Der Vater hatte schon länger die Pflegestufe 3, war auf einen Rollator angewiesen, den er aber nie benutzen wollte oder selten benutzen wollte. Dadurch ist es immer wieder zu Stürzen gekommen, wodurch sich natürlich die Situation verdramatisiert hat. Also er ist dann im Bett gelegen, hat mehr umsorgt werden müssen. Die Mutter hat an Asthma gelitten und war natürlich mit der Pflege des Vaters auch vollkommen überlastet. Dadurch hat hat er halt das hauptsächlich übernommen. In der letzten Woche des Jahres 2016, also im Dezember 2016, ist dann auch noch passiert, dass die Mutter einen Stiegensturz hatte, ja, und sich dabei ziemlich arg verletzt hat, wurde kurz im Krankenhaus Baden behandelt, aber dann schnell wieder heimgeschickt, also weil man gesagt hat, es besteht kein Grund, sie dort zu behalten, die kann auch in häusliche Pflege. Mhm. Der Gerald B. war halt in einer für sich sehr schrecklichen Situation, auch in einem, glaube ich, überhaupt schon lange in einem Art Tunnelblick. Einerseits wurde ihm wirklich Hilfe verwehrt. Er hat damals, also wie dann diese Situation so ganz dramatisch geworden ist, die Mutter, der Vater hat dann noch Grippe gehabt, beide versorgen müssen, war damit völlig überfordert, hat dann versucht, wirklich, also sozusagen in Eigenregie, was er schon ein paar Mal vorher auch gemacht hat, kurzfristig eine Pflegehilfe zu bekommen, was nicht möglich war. Es war aber immer so auch, dass er schon dafür plädiert hat bei den Eltern, dass doch bitte Heimhilfen, Pflegepersonal kommen sollte und die Eltern sich extrem dagegen verwehrt haben. Also er hat da auch nicht den Riegel vorgeschoben und überhaupt keinen Eigenschutz oder irgendwas gehabt. Ich muss auch sagen, ich habe mit ihm ein langes Interview geführt nach seiner Haftentlassung, das nehme ich jetzt mal vorweg. Also er scheint mir überhaupt wie ein Mann, der auf seine eigenen Wünsche eigentlich überhaupt nicht reagiert. Das ist etwas ganz Seltsames. Also er hat auch darüber gesprochen, also um jetzt eben noch in die Vergangenheit zurückzugehen, dass er sich immer eigentlich eine Partnerin gewünscht hätte, dass er gern geheiratet hätte, gern ein Kind bekommen hätte oder zwei, ja. Aber das war irgendwie nie möglich, weil er ja immer so beschäftigt war mit der Versorgung seiner Familie. Und es ist natürlich schon eine ganz eigene Psyche, die dieser Mensch hat, dass man so extrem selbstlos ist, also dass man wirklich auf sein eigenes überhaupt nicht eingeht. Das wurde dann auch später, will ich noch vorwegnehmen, also festgestellt wirklich von einem Gerichtspsychiater, der gesagt hat, dass er durch dieses nie an sich denken und nie Freude im Leben haben, nie Spaß haben, dass er da auch in eine Art Depression gemischt mit einem Überlastungssyndrom irgendwie gekommen ist.
Also ein Mann, der die Wünsche anderer deutlich über seine eigenen Wünsche stellt und der scheint dieses sprichwörtliche Fass zu sein, das mal überläuft. Und dann kam es eben auch zu dieser Nacht, wo er seine Eltern mit einem Baseballschläger ermordet hat. Du hast schon über den Prozess gesprochen. Warum er vorzeitig entlassen wurde, hat auch damit zu tun, dass er nicht wegen Mordes verurteilt wurde, sondern wegen Totschlags.
Das wurde zweifacher Mord angeklagt. Es war dann aber so, eben durch dieses psychiatrische Gutachten von Gerichtspsychiater Karl Dantendorfer, der den Mann eben so dargestellt hat, wirklich so, wie ich es zuerst geschildert hatte, der auch geschrieben hat von einer Art Affektsituation, dass der wirklich in diesem sogenannten Tunnelblick war, ja, wo er nicht mehr bei sich war. Und nicht mehr wirklich wusste, was er jetzt eigentlich tut.
Er wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt, kam aber nach 6 Jahren wieder raus und ist mittlerweile wieder in dem Haus seiner Eltern, die er getötet hat.
Ja, das ist eben auch sehr seltsam bei ihm. Er ist eben offenkundig nicht dazu fähig, Entscheidungen für sich zu treffen, die ihm gut tun würden. Wir hatten ein langes Gespräch. Ich habe ihn gefragt, warum er eigentlich nicht aus diesem Haus auszieht, weil das muss ja fürchterlich für ihn sein. Mhm. Er weiß ja, dass er daher seine Eltern ermordet hat und er sagt auch, dass er mit dem Tod seiner Eltern ja, oder dass er das getan hat, dass er seine Eltern umgebracht hat, damit überhaupt nicht zurechtkommt. Also wenn man diesen Menschen auch vor sich sieht, man sieht, das ist ein zerstörter Mensch. Der ist todunglücklich. Er sagt ja, wo soll er denn hinziehen? Weil hier hat er immer gelebt seit seiner Kindheit und das ist ja sein Zuhause und da kann man ja nichts daran ändern. Also das ist schon eine Grundtendenz, die in seinem Charakter ist. Er glaubt, nichts ändern zu können und damit auch wieder nie was verbessern können, glaube ich, in seinem Leben. Gefragt, wie er jetzt lebt. Also es ist für ihn sehr schwierig. Er würde sehr gerne wieder arbeiten, macht auch diverse Kurse beim AMS ständig, hofft dann irgendwie einen Job zu bekommen. Würde am liebsten wieder bei den ÖBB arbeiten, aber aufgrund dieser Strafe ist das unmöglich. Sitzt halt sonst nur daheim, also der hat auch jetzt keine besonderen Hobbys, außer mit seinem Hund spazieren zu gehen. Da hat er einen Freund, der halt auch einen Hund hat, mit dem geht er hier und da spazieren. Aber sonst macht er eigentlich nichts. Er hat auch keinen Bekanntenkreis, keinen Freundeskreis, keinen wirklichen. Seine Schwestern haben sich nach dieser Tat, was natürlich auch irgendwie verständlich ist, von ihm ein wenig distanziert. Das ist nicht mehr dieses Verhältnis so gut wie früher. Mhm. Dann habe ich ihm gefragt, ja, aber hat er diesen Partnerwunsch immer gehabt? Also wollte er immer eine Freundin? Und sagt er, na, um Gottes Willen, er kann doch keiner Frau zumuten, dass sie mit einem Menschen zusammen ist, der zwei Menschen umgebracht hat. Er geht sich in schwersten Selbstvorwürfen. Er hat, das muss man auch sagen, er hat in der Haft mehrfach versucht, sich umzubringen. Er ist wirklich, also er hat eigentlich mit dem Leben abgeschlossen.
Mhm. Im aktuellen Magazin Krone Verbrechen kann man diese Geschichte natürlich nachlesen. Man sieht auch eindrückliche Bilder, wo Gerhard P. vor dem Grab in Berchtoldsdorf seiner Eltern steht. Du hast ihn da offenbar begleitet. Was geht ihm da durch den Kopf, wenn er sich den Grabstein anschaut?
Ja, er geht immer wieder zum Grab seiner Eltern und versucht halt da mit den Eltern irgendwie in Kontakt zu kommen. Also er ist ein gläubiger Mensch und entschuldigt sich immer wieder bei ihnen und weint an dem Grab und versucht, und er sagt ja, und immer versucht er, dass er irgendeine Antwort von ihnen bekommt, aber er bekommt halt keine Antwort und fängt dann fürchterlich wieder zu weinen an und dann sagt er ja, aber er wird nie eine Antwort von ihnen bekommen, ob sie ihm eben verziehen haben oder nicht, weil die Eltern sind natürlich im Himmel und er wird hundertprozentig in die Hölle kommen, dadurch wird er sie auch nie treffen.
Was dieser Fall zeigt, ist natürlich, dass man, wenn man in solchen bedrohlichen Situationen ist und völlig überfordert ist, lieber einmal mehr nach Hilfe schreien als einmal zu wenig, Martina. Dieser Fall ist Teil des Schwerpunktes im Magazin Krone Verbrechen mit dem Titel Schuld und Sühne. Ein Fall, der wahnsinnig betroffen macht. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, wenn Sie, liebe Hörer, nicht genug von Krone Verbrechen bekommen, gibt es eine gute Nachricht. Es gibt nämlich ein wöchentliches Update in Form eines Newsletters, den man jeden Montag empfangen kann, zu abonnieren auf krone.at. Martina Bremen von der Kronenzeitung. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Krone Verbrechen, der Podcast.